Jetzt kommen wir zu einer Partie, wozu ich wirklich nicht viel sagen kann, denn ich habe schon angeteasert, ich habe mir nicht die Highlights von dieser Partie angeguckt, denn es gab für mich keine Highlights in dieser Partie. Heute Nacht ist es endlich wieder soweit. Die National Football League startet wieder. Football geht wieder los und es beginnt heute um 2.20 Uhr nachts deutscher Zeit mit der Partie des ehemaligen oder des Super Bowl-Siegers aus dem vergangenen Jahr, Los Angeles Rams gegen die Buffalo Bills. Jonas, ich weiß, du bist eher in der NBA zu Hause, hast aber auch schon in deiner Zeit ein bisschen NFL geguckt und daher frage ich dich, hast du einen Favoriten für die kommende Saison oder bist du gar nicht drin im Game?
Also ich bin seit, glaube ich, 2 bis 3 Jahren absolut überhaupt nicht drin in diesem Game. Ich war auch noch nie richtig drin. Ich kann dir keinen fundierten Tipp geben, außer dass ich einfach irgendwie ganz zufällig jetzt ein Team in die Runde schrei.
Ja, zur Not einfach den Namen Tom Brady sagen und ich glaube, das ist immer ein guter Tipp.
Es ist zumindest nicht das unwahrscheinlichste Team dann. Bei Tampa Bay spielt er ja, glaube ich.
So, doch ein Experte.
Nee, aber da kannst du mich wirklich jetzt mit Tod fragen und ich kann einfach nur nicken oder den Kopf schütteln. Da bin ich komplett raus.
Ja, ich bin da ja eher anders. Ich liebe die NFL und es gibt nichts Geileres als die nächsten Wochen, die nächsten 18 Wochen, um genau zu sein, jeden Sonntag da zu sitzen und die NFL Red Zone zu gucken. Für euch, die NFL nicht gucken, das ist quasi wie die Samstagskonferenz in der Bundesliga, nur halt in 1000-mal geiler. Und ich freue mich einfach drauf, insbesondere wenn man zum Beispiel Fantasy-Football spielt. Solche Sachen sind echt geil. Aber kommen wir mal zum Tagesgeschehen in der zweiten Fußball-Bundesliga. Und zwar gab es einen, ich will mal eher sagen, teilweise langweiligen Spieltag. Weiß ich nicht, ob ich da das vielleicht falsch aufgefasst habe. Aber es gab auch ein, zwei Partien, die ganz interessant waren. Aber fangen wir doch mal lieber bei deinem Spieler der Woche an.
Ja, um nochmal kurz den langweiligen Spieltag aufzugreifen, ich muss dir da zustimmen, denn es ist, glaube ich, der erste Spieltag, wo ich nicht aus dem Kopf dir sagen konnte, wer überhaupt gegen wen gespielt hat, sondern ich musste es in der Vorbereitung für den Podcast nochmal nachgucken. Mein Spieler des Spieltags, und vielleicht hast du ihn auch, ist Emmanuel Ferrei, denn er steht eigentlich sinnbildlich für diesen Sieg gegen Nürnberg von Eintracht Braunschweig. Tor und Vorlage, ich weiß nicht, ob er sogar noch mehr, aber ich glaube, ich habe mir nur Tor und Vorlage aufgeschrieben und ich komme auch gleich nochmal auf ihn zu sprechen, aber was ist denn, oder wer ist denn dein Spieler des Spieltags?
Ich habe auch da bei Braunschweig zugegriffen, habe mich nicht für Ferrei entschieden, sondern für Kaufmann, denn 2 Tore und ich glaube auch eine Vorlage ist da nicht wirklich schlecht und sinnbildlich auch für den Sieg gegen den Aufstiegsfavoriten oder einen der Aufstiegsfavoriten FC Nürnberg.
Ja, ich hatte Kaufmann auch mit in meiner Liste, aber ich wollte einfach irgendwie die Leistung von Ferrei, der halt seit Wochen eigentlich der einzige Lichtblick bei Braunschweig ist, mal herausheben. Und deswegen habe ich ihn tatsächlich auch beim Tor des Spieltages, nämlich seinen Kracher zum 3:2, perfekt reingezogen in die Mitte, in den Winkel rein, Arjen Robben-Style. Und es gab halt leider auch an diesem Spieltag nicht wirklich viele richtig geile Tore, deswegen fiel die war relativ einfach für mich da.
Ja, definitiv. Also da muss ich dir nur zustimmen, man könnte theoretisch auch noch das Tor von, habe seinen Namen jetzt vergessen, von Arminia Bielefeld in der Nachspielzeit.
Robin Hack hat doch das Tor.
Robin Hack, ja, danke. Der hätte auch ein richtig geiles Tor in der 90. Aber bleiben wir lieber bei Braunschweig, denn das Tor war noch ein Ticken geiler, war schön in Winkel, einfach überragend und auch zu einem wichtigen Zeitpunkt und auch zum 3:2 jetzt auch sehr, sehr wichtig.
Kommen wir mal zur Überraschung des Spieltags und da ich immer noch unentschlossen bin, überlasse ich dir einfach mal das Feld.
Ich würde ja, also eigentlich sage ich jetzt Braunschweig, weil natürlich, wenn sie 4:2 und auch so stark gegen Nürnberg spielen, muss man sie eigentlich bei der Überraschung des Spieltages nennen. Aber auf der anderen Seite wieder bin ich dann da wieder so, ja, man hat es ja, also man hat ja auch eigentlich gesehen, dass sie Fußball spielen können, aber auf der anderen Seite gab es halt auch wieder keine andere große Überraschung und vielleicht blickt man dann auf die andere Seite des Spielfeldes und sagt, dass Nürnberg eine Negativüberraschung ist, denn eigentlich musst du als Aufstiegsaspirant das Spiel in Braunschweig gewinnen und darfst es auf jeden Fall nicht so angehen und auch zweimal zurückliegen. Oder war das andersrum?
Die haben 1-0 geführt, 2-1 geführt und dann haben sie.
Ja, gut, dann war das so. Dann darfst du insbesondere das nicht, genau. Dann war es so. Dann darfst du das halt nicht wieder hergeben, wenn du führst zweimal.
Ja, ich hatte auch überlegt, ob ich halt entweder Braunschweig als positive Überraschung oder Nürnberg als negative Überraschung nehme, aber ich gehe jetzt einfach mal ganz wild und sage, Paderborn ist für mich eine negative Überraschung am Spieltag, dass sie es in Überzahl nicht schaffen, Magdeburg wirklich mehr zu dominieren und nur relativ glücklich sogar 1-0 gewinnen. Aber ja, sonst kann man eigentlich nur Braunschweig und Nürnberg da jeweils nennen in die beiden Richtungen, weil so richtig viele Überraschungen gab es halt einfach nicht.
Ja, das stimmt leider.
Bei der Szene des Spieltags habe ich mal ein bisschen eine Kuriosität genommen. Das hat man tatsächlich, oh, ich weiß nicht, ob man es im Live-Spiel auch gesehen hat. Ich habe es dann in den Zusammenfassungen, die ich mir dann nochmal angesehen habe, gesehen. Beim Spiel Regensburg gegen Kiel. In Regensburg haben nämlich die Kieler Fans sogar eine Polonaise im Auswärtsblock gemacht und haben da richtig geile Stimmung gemacht. Und ich habe mir gedacht, wenn du extra aus Kiel an einem Samstagmittag nach Regensburg runterfährst, um ein Auswärtsspiel Kiel gegen Regensburg dir anzuschauen, das 0-0 endet und absolut langweilig war, und dann trotzdem noch so geile Stimmung machen kannst, ich denke mal, da war auch einiges an Alkohol im Spiel, aber ach, das fand ich irgendwie ganz, ganz schön.
Ja, ich glaube, das ist auch, das kann man nennen. Respekt dir auf jeden Fall, dass du dir auf jeden Fall nochmal die Highlights angeguckt hast von dem Spiel, weil ich glaube, da hätte ich viel zu viel Lebenszeit. Die 3, 4 Minuten, die das war schon zu viel. Und ja, ich hatte das, glaube ich, auf Instagram hatte ich auch einen Clip davon gesehen, wie die das gemacht haben. Ist auf jeden Fall geil. Meine Szene des Spieltages ist bei dir wahrscheinlich eher negativ verankert, denn man muss sich vorstellen, du bist Kapitän einer Mannschaft und hast schon am letzten Spieltag gegen Paderborn einen Elfmeter verschossen in einem Heimspiel. Dann denkt man sich als Kapitän so, ja, das kann passieren. Und dann willst du es halt nächste Woche besser machen oder du überlässt es halt einem anderen Spieler in dem Kader, der auch Elfmeter schießen kann. Und da gibt es beim FC St. Pauli genug. Aber das ist nicht Lehrt Pakarada. Der Kapitän der Kiezkicker hat sich dafür entschieden, dass er beim Auswärtsspiel in Fürth wieder einen Elfmeter schießt und er hat ihn schon wieder verschossen. Diesmal hat nicht der Keeper gehalten, sondern er hat ihn an die Unterkante der Latte gebrettert und von da aus ist er dann vor die Linie gesprungen. Und das ist für mich einfach, ich muss das als Szene des Spieltages nennen, denn man muss eigentlich Respekt davor haben, dass er sich wieder traut, dass er sagt so, hey, ich nehme die Verantwortung auf mich, aber dass er dann nicht trifft, ist halt auch schon wieder, ja, ich kann es nicht einschätzen. Als Kapitän ist das schwierig, wenn du 2 Elfmeter in 2 Wochen verschießt.
Ich glaube, er wird trotzdem den nächsten Elfmeter weiterhin schießen. Denn der zweite Elfmeter war jetzt nicht so kläglich verschossen wie der vor 2 Wochen gegen Paderborn. Sondern der war, eigentlich war es ja ein perfekt getretener Elfmeter, der nur leider dann an die Unterkante der Latte und dann raussprang. Aber natürlich absolut bitter, wenn du 2 Wochen hintereinander 2 Elfmeter kriegst und beide verballerst und möglicherweise dein Team dadurch Punkte kostest. Ja, ist das natürlich bitter.
Aber wir haben jetzt schon viel zu viel, glaube ich, über das Spiel geredet, aber lass es uns da nochmal von Anfang an aufbrechen. Die Braunschweiger haben an der Hamburger Straße ihren ersten Saisonsieg geholt und ich glaube auch, dass es ein sehr wichtiger Saisonsieg war, denn ich könnte mir vorstellen, dass der Trainer, hätten sie das Spiel verloren, angezählt worden wäre. Oder wie siehst du das?
Ich fand das ganz lustig, als ich mich so ein bisschen in den Foren vor dem Spieltag herumgetrieben habe, haben sowohl die Fans von Braunschweig als auch die Fans von Nürnberg jeweils ihren Trainer angezählt, falls dieses Spiel verloren gehen sollte. Und im Endeffekt, ja, hat jetzt Michael Schiele so ein bisschen, denke ich mal, ein Grinsen im Gesicht, denn er hat Nürnberg eigentlich ausgecoacht, hat perfekt seine Mannschaft auf Nürnberg eingestellt, auf die Konteranfälligkeit von Nürnberg. Und 4 Tore zu Hause. Zu Hause ist man also sowieso ganz gut drauf. Gegen Hamburg gut gespielt, gegen Düsseldorf, jetzt auch gegen Nürnberg. Ich glaube, Michael Schiele wird auf jeden Fall jetzt noch ein paar Spiele kriegen, bevor er den Gnadenstoß bekommen könnte. Ich glaube, dieses Spiel hat ihm auf jeden Fall ein paar Wochen gerettet.
Ja, und auf der anderen Seite jetzt Robert Klaus, da bin ich her eher so schwierig, denn eigentlich, also ich finde, dass er ein richtig guter Trainer ist, aber die Ergebnisse fehlen halt. Und letzte Woche gegen den HSV hast du auch schon in der zweiten Hälfte quasi keine Gefahr aufs gegnerische Tor gebracht. Und auch jetzt wieder gegen Braunschweig warst du, klar, du hast 2 Tore gemacht und warst drückend überlegen in der ersten Halbzeit, bist dann aber auch nach dem 4:2 komplett eingebrochen und hast quasi gar nichts mehr nach vorne gemacht. Und Ich weiß nicht, also ich könnte mir vorstellen, dass da Dieter Hecking schon überlegt, hey, müssen wir da vielleicht einen neuen Trainer oder müssen wir halt Robert Klaus beurlauben?
Ich finde Robert Klaus eigentlich auch einen sehr interessanten und eigentlich auch sehr coolen Trainer, aber er spricht halt sogar vor dem Spiel in der PK an, dass Braunschweigs einzige Stärke eigentlich die Konterstärke ist und 3 von 4 Toren entstehen durch Konter dann im Spiel. Das kann ja eigentlich nicht passieren. Dadurch ist die individuelle Klasse eigentlich auch zu groß bei Nürnberg, dass solche Fehler passieren oder sollte zu groß sein, weil mit der Stärke, die Nürnberg hat, muss man eigentlich Braunschweig schlagen. Das ist nicht böse gemeint, aber man muss als Nürnberg, muss man Braunschweig schlagen. Und sich so auskontern zu lassen, ja, ich weiß nicht. Vielleicht will es Hacking dann ja aber auch selber machen. Nochmal. Wäre sicherlich auch noch eine
Würde mich aber wundern.
ein interessantes Szenario. Ja, würde mich auch wundern. Ich glaube, der bleibt lieber auf der Tribüne hocken, aber ja, ist auf jeden Fall für Braunschweig ein absoluter Befreiungsschlag und Nürnberg, ja, schlittert weiter in die Krise rein.
Ja, wird es wohl den nächsten Spieltag zeigen, wenn Nürnberg dann bei einem Heimspiel gegen Arminia Bielefeld spielt, die jetzt auch nicht wirklich die sicherste Mannschaft ist in dieser Liga. Und ich glaube, das kann auch schon so ein kleines Endspiel sein für Trainer Robert Klaus.
Absolut, also ich würde mich nicht wundern, wenn Nürnberg da wieder nicht gewinnt, dass wir dann in der kommenden Woche einen neuen Nürnberg-Trainer auf der Trainerbank sehen. Spätestens dann in der Länderspielpause, falls die Ergebnisse sich bis dahin nicht gebessert haben.
Unglücklich für die dann natürlich, dass sie dann gerade Tobias Schweinsteiger verloren haben zu Osnabrück, der vielleicht als Co-Trainer übernommen hätte.
Ja, gut, der hat jetzt natürlich aber in Osnabrück auch eine sehr interessante Aufgabe. Und vielleicht, da dreht sich dann eigentlich das Rad Daniel Scherning, der Osnabrück verlassen hat, schießt Robert Klaus raus und der Co. von Robert Klaus ist bei Osnabrück gelandet und das ist ja eigentlich schon wieder ein Kreis des Lebens.
Wie siehst du die Szene von Uja vor dem 4:2? War es, also es war eine Schwalbe, aber eine regelwidrige Schwalbe, sodass es zwar nicht zählt.
Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe die Szene, also ich habe die Schwalbe im Kopf, aber ich kenne mich jetzt mit dem Regelwerk gar nicht so genau gerade aus in dem Moment, weil ich die Szene nicht mehr in ihrer vollen Länge im Kopf habe.
War kurz direkt danach so, und deswegen, ich weiß gar nicht, ob das, deswegen, ich weiß auch nicht, ob es regelwidrig ist. Ich dachte, du hättest da genauere Sachen, aber wenn es regelwidrig wäre, hätten die es, glaube ich, auch zurückgenommen, weil die Schwalbe war ziemlich offensichtlich. Aber ein Kaufmann stand dann halt richtig und knallt ihn in die lange Ecke des Tores.
Ich habe ehrlich gesagt die Szene nicht mehr im Kopf, das ist so richtig. Also ich kann dir dazu jetzt gar nicht so viel sagen.
Halb so wild. War auf jeden Fall so, dass Uta in den Strafraum gelaufen ist und er wurde attackiert vom Nürnberger Verteidiger, ist dann aber halt hingefallen ohne Körperkontakt und dann von da aus ist der Ball halt zu Kaufmann gesprungen, der ihn halt direkt reingeschossen hat. Aber ich habe auch nicht so die Ahnung da vom Regelwerk. Aber vertrauen wir einfach mal den Schiedsrichtern in Deutschland, dass sie das richtig gemacht haben. Gibt ja auch sonst kaum Fehler bei deutschen Schiedsrichtern.
Ja, ein Spiel, wo der Schiri auch nicht so aufgefallen ist, zumindest mir, war dann auch noch am Freitagabend Heidenheim gegen Düsseldorf. Eigentlich ist der Spieltag ja geil losgegangen. Wir kommen ja später noch drauf, dass der Spieltag nicht geil weiterging, so als aus neutraler Sicht. Heidenheim legt den besten Saisonstart hin, seit sie zur zweiten Liga gehören. Das hat mich tatsächlich gewundert. Ich hätte gedacht in den letzten Jahren, dass da mal ein besserer Saisonstart auch schon dabei war. Aber ja, sie schlagen auch Fortuna Düsseldorf.
Bin aber von diesem Spiel jetzt nicht so überzeugt von Heidenheim. Also klar, erste Halbzeit war auch echt langweilig, muss man sagen. Und da waren sie vielleicht die bemühtere Mannschaft und wodurch die Führung ein Ticken verdient war. Zweite Halbzeit war dann direkt von Anfang an war Fortuna Düsseldorf ja brutal stark und waren auch im Verlauf der zweiten Hälfte die bessere Mannschaft und für mich eher dran am Führungstreffer, den jedoch dann Tim Kleindienst auf der anderen Seite gemacht hat. Von daher war Heidenheim eiskalt vor dem Tor, könnte man sagen, und hat seine Chance genutzt und dadurch halt auch vielleicht auch verdientermaßen gewonnen. Aber trotzdem hatte ich das Gefühl, dass Düsseldorf besser im Spiel war. Aber ja, ich kann mich auch dir nur anschließen. Ich hätte auch gedacht, dass Heidenheim schon einen besseren Saisonstart gehabt hätte in den letzten Jahren, weil sie haben ja schon Relegation gespielt, waren ein paar Mal, glaube ich, sogar Vierter und waren immer mit oben dabei, aber überrascht mich.
Ja, es zieht sich ja bei beiden Mannschaften so ein bisschen durch die Saison bisher, dass sie eigentlich in den letzten 20, 30 Minuten so ein bisschen abbauen und den Gegnern so ein bisschen das Spiel überlassen. Denn auch Düsseldorf hat nicht so mit dieser kompletten Konzentration gespielt. Bei 1-0, weil der Eck hat man schon gemerkt, da standen zig Spieler frei. Und ja, macht Beck eigentlich in der zweiten Halbzeit direkt das 2-0, den Ball, den er an der Latte knallt. dann wäre, glaube ich, Düsseldorf auch nicht mehr so zurückgekommen, wo sie halt eigentlich spielerisch eine Top-Mannschaft sind. Aber ich weiß nicht, so richtig komplett mit dem richtigen Fokus sind sie nicht immer dabei. Und natürlich, jetzt fällt auch noch Daniel Ginczek wahrscheinlich ein paar Wochen aus. Vielleicht kommt er sogar erst nach der Winterpause wieder. Das ist natürlich auch ein herber Schlag, weil Kumpf-Natzki und Ginczek waren natürlich ein sehr, sehr geiles Duo zusammen.
Ja, Kownacki generell gefällt mir sehr, sehr in dieser Saison und ich muss auch sagen, dass er, hätte ich vor der Saison, ich gönne es ihm auch, weil vor der Saison war er auch schon angezählt, hat ja auch länger nicht, oder hatte auch länger nicht getroffen, aber in dieser Saison fast in jedem Spiel ein Scorer, also Hut ab.
Ja, der war ja eigentlich auch schon aussortiert bei Düsseldorf, letzte Saison auch schon bei Lech Posen war es, glaube ich, die Rückrunde verbracht. Und ja, Daniel Thune hat ihn jetzt eigentlich so ein bisschen wieder aus der Versenkung herausgeholt. Das ist ja auch der teuerste Einkauf aller Zeit für Düsseldorf in ihrer Vereinshistorie. Und der macht jetzt echt Laune. Ich meine, wer hätte vor der Saison gedacht, dass Kownacki einen Hennings auf die Bank verdrängt?
Das stimmt allerdings. Aber man darf auch nicht vergessen, dass Lech Posen dafür bekannt ist, gute Weltstürmer in die Welt des Fußballs zu lassen, ohne jetzt auf einen bestimmten polnischen Spieler anzusprechen.
Ja, ob Kownacki diese Entwicklung nochmal so hinlegt, das wage ich zu bezweifeln, aber ist natürlich einer der besten Zweitligastürmer derzeit. Das kann man wohl so sagen.
Pass auf, nächste Woche macht er dann 5 Tore in 8 Minuten und dann ist er immer noch besser als Robert Lewandowski. Nein, Spaß beiseite. Aber kommen wir mal zum Spiel, was du eben schon angesprochen hast, wo du enttäuscht warst von einer Mannschaft, die gewonnen hat. Das ist natürlich eigentlich eher unnormal, sage ich jetzt mal vorsichtig. Denn eigentlich sollte man doch glücklich darüber sein, wenn eine Mannschaft ein Spiel gewinnt.
Ja, nur dieses Spiel hätte halt auch eine ganz, ganz andere Richtung gehen können. Heuer, der Verteidiger von Paderborn, muss in der Szene, ich weiß nicht, gegen welchen Stürmer es jetzt von Magdeburg war, musste aber vom Platz fliegen. Als er da hinten in die Beine reinrauscht, den Stürmer komplett umholzt und es wird halt nicht mal ein Foul gepfiffen. Das wäre eine sehr, sehr gefährliche Freistoßposition gewesen. Er war letzter Mann, es hätte rot geben müssen. Dann hätte das Spiel vielleicht sogar eine andere Bahn genommen. So, ja, fliegt Lawrence vom Platz, ein bisschen unglücklich, bei den Zweikämpfen jeweils zu spät gewesen. Aber ja, dann insgesamt Paderborn hätte ich eigentlich in Überzahl ein bisschen mehr erwartet, aufgrund der Leistung der letzten Wochen.
Absolut. Und es ist Lawrence zweiter Platzverweis jetzt in dieser Saison. Und ich muss auch sagen, dass der auch ein bisschen dämlich ist. Denn warum gehst du, insbesondere das zweite Foul, warum gehst du so rein, wenn du schon gelb hast? Also da muss, anscheinend muss er da noch reifer im Kopf werden und oder nötige Erfahrung im Profifußball sammeln. Und ja, ich war auch ein bisschen enttäuscht in der ersten Halbzeit auch von Paderborn, denn Magdeburg hat ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht, meiner Meinung nach, und hat Paderborn nicht so ins Rollen kommen lassen, wie man es eigentlich erwartet hätte. Aber in der zweiten Hälfte hatten sie dann viele Chancen und hatten dann auch beim Führungstreffer und beim Tor des Tages das entscheidende Glück im Abschluss, denn der Ball springt vom Keeper Reimer nochmal zurück zum Stürmer und der schiebt ihn dann ins leere Tor rein. Das ist, ja, im Endeffekt brauchst du so ein Glück, aber ja, eigentlich hätte man von Paderborn auch mehr erwartet. Ich hätte dann spätestens nach der roten Karte eigentlich erwartet, dass sie das Spiel 3-4-0 gewinnen.
Ja, es war eigentlich die Chancenverwertung bei Paderborn ja sowieso ein bisschen unterirdisch in dem Spiel. Muslia kann schon in der ersten Halbzeit das 1-0 machen. Da zieht er nochmal komplett rechts durch den Strafraum, dreht er nochmal 5 Pirouetten, obwohl er eigentlich frei aufs Tor zuläuft. Platte und Conte hatten beide gute Chancen. Aber das ist am Ende halt so ein Gammeltor eigentlich, dieses Spiel entscheidet. Obwohl Paderborn gegen eine dezimierte Magdeburger Mannschaft spielt, die halt verunsichert ist derzeit und Paderborn halt im Rausch derzeit. Hat mich da schon ein bisschen gewundert, weil ich hatte eigentlich gedacht nach der roten Karte, okay, jetzt geht Magdeburg hier unter. Ich meine, ist ne Respekt an sie, dass sie das gut aufgefangen haben und Lawrence rote Karte war auch eine sehr harte, aber schon vertretbar. Aber ja, ich habe mich einfach nur ein bisschen gewundert, als ich gerade nochmal durch die Spiele durchgegangen bin, wieso es da eigentlich nur 1-0 ausgegangen ist.
Ist jetzt Christian Tietz auch ein Trainer, der angezählt ist neben Robert Klaus und vormals dem Braunschweiger Trainer?
Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht so ganz vorstellen. Ich verstehe auch nicht so richtig, wieso Michael Stiel überhaupt angezählt war, denn auch in der dritten Liga war Braunschweig jetzt kein Aufstiegsfavorit, meiner Meinung nach, letzte Saison, und der hat es ja trotzdem geschafft. Und dass es schwer werden wird in der zweiten Liga als Aufsteiger, das war von vornherein klar. Und Magdeburg spielt jetzt ja eigentlich einen Fußball, der zumindest Punkte versprechen könnte gegen den einen oder anderen Gegner. Und solange man irgendwie eine realistische Chance hat, nicht abzusteigen, glaube ich nicht, dass Tietz da seinen Platz räumen muss.
Das will ich mal hoffen. Aber jetzt kommen wir zu einer Partie, wozu ich wirklich nicht viel sagen kann, denn ich habe schon angeteasert, ich habe mir nicht die Highlights von dieser Partie angeguckt, denn es gab für mich keine Highlights in dieser Partie. Denn das Spiel wurde zwar ab und zu mal gezeigt in der Samstagskonferenz bei Sky, aber so wirklich Chancen gab es meiner Meinung nach nicht. Und es war auch eine sehr langweilige erste Halbzeit und die zweite Halbzeit war noch umso viel langweiliger. Und wenn eine Mannschaft vielleicht ein Ticken besser war, war es die Kieler Mannschaft, aber wirklich irgendwas da Zählbares zu holen, meiner Meinung nach auch nicht verdient, beziehungsweise ein Unentschieden 0-0 ist das gerechte Ergebnis, denn ohne Chancen gibt es keine Tore.
Ja, also wenn es einen Sieger gehabt hätte geben müssen, dann wäre es, denke ich mal, auch Kiel gewesen. Die hatten wenigstens noch so ein paar Chancen. Regensburg halt defensiv einfach komplett von der Rolle eigentlich in den letzten Wochen, haben Glück gehabt, dass Kiel das eben nicht ausnutzen konnte. Und ja, das waren eben zwei spielerisch sehr limitierte Mannschaften derzeit, die da aufeinander getroffen sind. Deswegen fand ich eben diese Fanreaktion ganz cool, dass trotzdem Stimmung gemacht wurde. Denn ich glaube, ich wäre bei so einem 0-0 einfach eingeschlafen irgendwann.
Absolut. Aber man muss auch Kiel Respekt zollen. Die haben jetzt schon 12 Punkte, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche. 12? Ja, 12 Punkte. Mit einer Tordifferenz von 0. Aber Kiel ist für mich gerade aktuell viel zu gut in der Tabelle, als sie eigentlich sind.
Absolut, da haben wir schon des Öfteren darüber gesprochen, dass wir eigentlich Kiel als spielerisch schon nicht als so geile Mannschaft ansehen und sie eigentlich auch keinen so berauschenden Fußball spielen, aber sie holen die Ergebnisse, also sie sind unter dem Radar eigentlich ganz gut in die Saison gestartet, sind halt oben mit dran im Aufstiegskampf tatsächlich bisher. Ich glaube nicht, dass sie da nochmal ein bisschen weiter nach oben angreifen können, aber wenn sie so weitermachen, ist ein 9. bis 12. Platz auf jeden Fall easy drin. Und ich glaube, das ist auch das Ziel der Saison gewesen für Kiel, dass man da einen gesicherten Mittelfeldplatz irgendwie erreicht.
Ja, 40-Punkte-Marke erreichen und dann ist man, glaube ich, auch zufrieden. Und kommen wir jetzt zu einer deutlich spannenderen Partie. Und man will ja manchmal, fragt man sich so als Zuschauer, würde gerne mal Mäuschen spielen in bestimmten Kabinen. Und für mich ist es diese Woche auf jeden Fall, ich würde sehr, sehr gerne mal oder wäre gerne bei der Halbzeitansprache bei Greuther Fürth dabei gewesen oder bei der Spielvereinigung Fürth. Denn wie die aus der Halbzeit gekommen sind, nach einer schon echt schlechten ersten Halbzeit, hat mich wirklich echt überrascht. Denn gut, sie wurden zum Ende der ersten Halbzeit wurden sie schon besser. Aber was sie für ein Feuerwerk dann da abgeliefert haben zu Beginn der zweiten Hälfte, ist für mich, wie ich schon gesagt habe, echt, echt überraschend und haben dann auch sehr schnell zwei Tore geschossen.
Ja, Fürth ist für mich eigentlich bisher das größte Mysterium dieser Saison. Denn in der ersten Halbzeit, das war nicht mal mehr zweitligawürdig, was sie da teilweise gespielt haben. Die haben echt Glück, dass Pauli sie da nicht 2-3-0 irgendwie abschießt schon in der ersten Halbzeit. Und wenn man das gegen Pauli zulässt, die halt auch nicht die offensivstärkste Mannschaft derzeit sind. Ja, aber in der Halbzeit, ja, Marc Schneider wird die richtigen Worte gefunden haben, aber eigentlich auch nur für 15, 20 Minuten. Danach ging die Scheiße eigentlich wieder los bei Fürth. Und eigentlich hätte ich gedacht, nach dem verschossenen Elfmeter von Paccarada, okay, das bringt Fürth jetzt nach Hause. Das ist jetzt der Moment gewesen, wo Pauli aufgeben wird. Nein, Fürth hatten weiterhin die Serie, dass sie immer zwei Gegentore diese Saison kassieren müssen. Nur gegen Karlsruhe haben sie bisher keine zwei Gegentore kassiert. Ja, und sie warten immer noch auf den ersten Saisonsieg. Und Marc Schneider, der ist auf jeden Fall mit in der Reihe von Trainern, die, glaube ich, angezählt sind so langsam.
Ja, und was mir halt beim Ausgleichstor von Metcalf, der kurz vorher eingewechselt wurde, irgendwie komisch vorkam, ist, es sah komisch aus, wie der Ball reingeflogen ist. Und ich will eigentlich sagen, Stellungsspiel vom Keeper war nicht richtig, denn der Ball fällt ja fast mittig ins Tor rein. Aber dann wiederum denke ich auch nicht, ist halt ein Schuss aus 16 Metern und es ist schon eine kurze Distanz. Einigermaßen bei einem Profifußballer. Aber es sah halt komisch aus. Würdest du da den Keeper anzählen?
Nein. Also ich finde auch, dass Linde eigentlich ein sehr guter Zweitliga-Keeper ist und 16 Meter ist keine Distanz als Torwart, besonders ja, nachdem da so viel Kuddelmuddel im 16er war und du musst halt auf alle möglichen potenziellen Schüsse irgendwie reagieren können und dass dann einer da reingeht, ja, weiß ich nicht. Also es gab schon ab und zu ein paar Fehler von Linde in dieser Saison, aber dass er jetzt irgendwie schuld wäre an den ganzen Gegentoren, würde ich jetzt nicht unterschreiben.
Dann kommen wir zum Topspiel diese Woche. Und zwar hat der HSV 1-0 im Volksparkstadion gegen die Mannschaft der Stunde vor dem Spieltag, könnte man sagen, gegen den KSC gewonnen. Und der KSC war in der ersten Halbzeit klar die bessere Mannschaft, meiner Meinung nach. Klar gab es auch Chancen für den HSV, aber KSC hat seine Konterchancen eigentlich gut genutzt, aber kann man halt nichts machen, wenn der HSV den besten Keeper Deutschlands oder den besten Profi Deutschlands aktuell im Kader hat, wenn man jedenfalls nach Kickernoten gehen würde. Aber das ist eine andere Story, aber auf jeden Fall den besten Keeper der Liga. Dagegen kann man nichts sagen.
Ja, besonders gegen Schleusener und Wanicek hält Heuer Fernandes da halt überragend. Schleusener kann er nicht in der ersten Halbzeit, beziehungsweise ich würde sogar sagen, muss er eigentlich das 1-0 machen. Wanicek in der zweiten Halbzeit zu Beginn, glaube ich, war es auch nochmal mit einer Riesenchance. Da kann sich Hamburg echt glücklich schätzen, dass sie dann nicht 1-2-0 zurückliegen. Denn ich fand Hamburg besonders in der ersten Halbzeit halt viel zu passiv. Sie haben sich das Spiel komplett außer Hand nehmen lassen von Karlsruhe. Die beweisen so ein bisschen weiter in ihren Aufwärtstrend. Ja, andererseits hat Hamburg dann auch nochmal Glück gehabt, dass Breithaut im Abseits stand, bei dem Elfmeter, wo Glatz ihn einfach nur komplett umsenzt. Also es hätte auf jeden Fall Elfmeter geben müssen, wenn Breithaut da nicht im Abseits gestanden hätte.
Ich habe das überhaupt gar nicht also wir hatten uns gefragt, okay, warum ist jetzt auf einmal Video Assistant Referee, weil wir saßen ja da oben und waren so, wieder aus dem Nichts, haben eigentlich schon mit der Szene abgeschlossen, weil wir kennen das aus anderen Stadionbesuchen. Ich will jetzt nicht das Spiel gegen Bremen letztes Jahr ansprechen, aber ich tue es trotzdem. Da war wirklich jede Entscheidung, wenn der Video Assistant Referee sich gemeldet hat, wusste es, okay, es geht jetzt scheiße für einen HSV aus. Aber dann hatten wir wohl auch wirklich mal Glück, weil wir haben uns halt gefragt, was diskutieren die da so lange? Denn eigentlich ist es ja klar, entweder 5 Sets Elfmeter, wenn es ein Foul ist, oder halt nicht. Beziehungsweise ist er dann auch nicht rausgelaufen, das hat mich auch überrascht. Aber dann im Nachhinein bei den Highlights habe ich dann meine Erklärung bekommen.
Ja, weil von Glatzel war es halt ein glasklares Foul, also darüber braucht man nicht reden. Aber ja, gut, wenn Breithaupt ein Abseits steht, dann ist das eben kein Elfmeter. Und ja, dann hat Karlsruhe eben einmal geschlafen komplett beim Tor von Ludovic Reis, überhaupt nicht angegriffen, und der macht auch noch wieder Arjen Robben-Style, zieht von rechts rein und dann in die untere linke Ecke. Ja, ich glaube, mit 1-0 kann Hamburg sehr zufrieden sein. Karlsruhe kann mit der Leistung sehr zufrieden sein, die sie da gezeigt haben. Aber ich glaube, so ein 0-0 wäre da eigentlich auch ein bisschen das gerechtere Ergebnis gewesen.
Ja, kann man sagen, aber Karlsruhe hat auch in der zweiten Hälfte abgebaut, muss man auch sagen. Und Dator hatte ein, zwei Konterchancen, insbesondere die Chance über Glatzel, wo er freistehend aus knapp 13 Metern das Tor treffen muss, auch wenn er vorher aufspringt, muss er den Ball versenken. Und gut, es gab noch einen Elfmeterpfiff für den HSV, das aber darüber muss man nicht reden, dass das kein Elfmeter ist. Also, dass Benisch da den Kontakt sucht und auch sehr, sehr, sehr schnell fällt, hat er sogar Glück noch, dass es da einen Kontakt gab, weil sonst wäre es ein Schwalbe und Gelb gewesen. Aber das ist auf gar keinen Fall jemals ein Elfmeter. Und wen ich jetzt nochmal highlighten will in der Mannschaft vom KSC ist Stefan Ambrosius, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Der hat gefühlt jeden Zweikampf gegen Robert Glatzel da in der Luft gewonnen und ich fand ihn sehr, sehr gut. Hat mal wieder seine gelbe Karte gesammelt. Das ist ein Spieler, der oft gelb sammelt. Und ich hätte ihn wahrscheinlich sogar als Spieler des Spiels gesehen, hätte KSC dann unentschieden geholt. Denn er hat die Abwehr echt gut zusammengehalten und war immer zum richtigen Schritt da.
Ja, besonders eigentlich in den ersten 60 Minuten, würde ich sagen, hat Hamburg ja eigentlich gar keine zwingenden Torchancen wirklich gehabt. Zumindest keine, wo der KSC jetzt komplett ungeordnet stand oder sowas.
Dann außer die Chance von Jatta, wo Gersbeck Manuel Neuer gemacht hat, aber
ja, da habe ich mich auch ein bisschen gefragt, was er da vorhatte. Das ist aber genauso wie Onana gestern gegen Leroy Sané, wo ich nicht ganz wusste, was Onana da so weit draußen macht. Das wird das Geheimnis der Torhüter bleiben. Auf jeden Fall, ja, da haben wir eigentlich erst in den letzten 10, 20 Minuten dann wirklich dicke Chancen nochmal gehabt. Und ja, ich kann mich auch jetzt, wo du es nochmal sagst, sehr gut an die Szene von Robert Glatzel erinnern, wo ich eigentlich schon jubeln wollte, weil Robert dann doch noch seine Kickbase-Punkte macht, aber ich hätte auch nicht gedacht, dass er den daneben holzt. Also zumindest aus Tor musst du diesen Ball bringen. Wenn der Keeper ihn dann hält, dann ist das nochmal eine andere Geschichte. Aber ja, aber gut, ne, schwacher Fuß. Ich hätte ihn wahrscheinlich gar nicht getroffen. Der wäre über meinen Fuß rübergehoppelt. Aber gut, ich heiße auch nicht Robert Glatzel und bin Profifußballer. Also den darf er schon mal aus Tor bringen.
Aber kommen wir von der ehemaligen Mannschaft der Stunde zur aktuellen Mannschaft der Stunde. Denn wir kommen zu einer Mannschaft, die jetzt 4 Spiele in Folge gewonnen hat. Und das haben sie das letzte Mal unter einem gewissen Mirko Slomka 2010 gemacht. Und zwar Hannover 96 hat gegen Hansa Rostock mit 1:0 gewonnen durch einen Elfmeter von Bayer in der ersten Halbzeit und waren die bessere Mannschaft. Das war ein Arbeitssieg, aber sie waren auf jeden Fall, es war auf jeden Fall keine Glanzleistung. Wie hast du das aus deiner Fansicht wahrgenommen?
Ich kann dir da eigentlich nur zustimmen. Es war ein relativ langweiliges Spiel. Es war eine relativ langweilige Konferenz. Ich bin auch sehr froh, dass ich sie nur nebenbei auf dem Handy geguckt habe und ein bisschen die Wiederholung dann noch gesehen habe. Aber ja, Hannover, ich würde da nicht zu viel reininterpretieren, dass die jetzt 4 Siege geholt haben. Denn rein leistungstechnisch waren sie in vielen dieser Spiele nicht komplett überlegen, sondern sie hatten dann irgendwie das bessere Spielglück auf ihrer Seite oder haben halt in entscheidenden Momenten die Tore gemacht. Aber auch gegen Rostock, dieses Spiel hätte auch durchaus unentschieden ausgehen können. Aber Rostock hat halt offensiv nicht so richtig Akzente finden können, außer Kai Pröger. Obwohl Hannover halt eigentlich auch defensiv gar nicht mal so sattelfest stand. Aber es ist natürlich ein 4. Sieg in Folge. Auswärts gegen Rostock ist es immer ein schweres Spiel. Und ja, man kann, glaube ich, so langsam darauf aufbauen. Jetzt kommen halt Braunschweig, das Derby und Sandhausen. Da sind auch 2 Siege möglich. Aber eben danach kommen, ich gucke mal kurz in den Spielplan, der HSV kommt dann nach Hannover, dann geht es nach Heidenheim, dann kommt Bielefeld, dann gegen Borussia Dortmund, Nürnberg, Karlsruhe, Darmstadt, Düsseldorf. Das ist ein hammerhartes Programm. Danach kommt dann ja Kiel, Kaiserslautern, Pauli. Das sind auch alles gute Gegner. Und da wird man eben in den nächsten 7, 8 Spielen sehen, wo wirklich die Reise von Hannover hingeht, ob sie halt diesen Aufwärtstrend beibehalten können oder ob es ja noch nicht ganz reicht.
Ja, es gab zwar Proteste auf Rostocker Seite, dass es kein Elfmeter ist, aber da gab es zum Beispiel, gab es eine klare Berührung. Von daher ist für mich das auch eine klare, richtige Entscheidung, dass du da Elfmeter gibst. Und ich hätte auch eigentlich gedacht, dass Havard Nielsen den Elfmeter schießt bei Hannover mit seiner Erfahrung, aber Bayer hat ihn sich wohl genommen und dachte sich, hey, ich mach den Treffer, hat sich dann auch beim Jubel, hat man gesehen, bei Havard Nielsen bedankt dafür, dass er ihm den Elfmeter gegeben hat und hat dann auch recht behalten. Denn insbesondere, denn es gibt ja immer diese Weisheit, der Gefaulte sollte nie selbst schießen, aber das ist für mich Quatsch, weil das hat nichts damit zu tun, ob du ihn reinmachst oder nicht.
Ja, wohl bei Victor Osimhen gestern hat man das schon gesehen. Vielleicht sollte der Getroffene nicht selber schießen in der Champions League, obwohl Napoli ja 4 Tore gemacht hat.
Gegen Liverpool.
Gegen Liverpool, ja. Und Bayer hat sich auch nicht von rumfliegenden Klopapierrollen aus dem Konzept bringen lassen. Ich finde es halt bei Hannover sehr bemerkenswert, dass eigentlich die jungen Wilden, jetzt besonders zum Beispiel Enzo Leopold oder auch ein Trezor, die da jetzt so eine feste Rolle spielen können und halt einfach tatsächlich Leute wie Kerk, Bezuschkow und Schaub nur Nebenrollen spielen oder sogar 90 Minuten lang auf der Bank hocken.
Ja, ist glaube ich auch ein guter Weg, insbesondere dann guten Bayer wird dann wohl nächste Saison nicht mehr bei Hannover sein. Aber dass man, wenn sagen kann, hey, wenn es diese Saison nicht klappt, dann haben wir immer noch diese Jugendspieler und die können sich halt nur noch weiterentwickeln und nur besser werden, theoretisch. Also es ist für mich ein richtiger Weg.
Absolut, ja, und bei Rostock, um auch nochmal auf den Gegner zu sprechen zu kommen. Ich bin noch nicht so ganz schlau aus ihnen geworden, was eigentlich genau ihre Spielidee ist. Ja, sie passen sich sehr stark dem Gegner an, sie spielen sehr körperbetont. Aber eigentlich, es wäre in dem Spiel wirklich was drin gewesen, zumindest ein Punkt, wenn man einfach offensiv so ein bisschen mehr Spielwitz, mehr Ideen hätte und nicht einfach nur auf Kai Pröger spielen und hoffen. So, das ist eigentlich, oder auch Verhoeck, der mal irgendwann mal richtig steht, dann. Das kann ja eigentlich nicht der Weg sein, den man die ganze Saison über fährt.
Ja, man muss aber auch rechnen, dass jetzt zwei neue in der Startelf fahren, die man zuvor erst verpflichtet hat und die müssen sich ja auch erstmal reinfinden. Aber ich glaube, Rostock ist auf einem richtigen Weg und wird diese Saison nichts mit dem Abstieg zu tun haben.
Nein, das glaube ich auch. Ich habe ja auch, wie gesagt, Rostock als meine Überraschung der Saison vorher getippt, auf Platz 7 sogar. Also ich glaube auch an die Mannschaft. Nur ich glaube, es wäre halt einfach tatsächlich auch mehr drin, als sie derzeit zeigen. Denn, also nicht ergebnistechnisch, aber rein spielerisch sollte eigentlich mit der Mannschaft auch mehr drin sein. Denn auch mit Dressel, Ingelsson, Thiel haben sie ja eigentlich auch gute Individualspieler eben im Kader. Deswegen frage ich mich, wieso die nicht so ganz diese Spiele, die irgendwie integrieren können. Aber solange die Ergebnisse stimmen bei Rostock und solange man die 40-Punkte-Marke erreicht, das ist ja auch egal.
Ja, also sie werden jetzt nichts mit dem Aufstieg zu tun haben. Nichts mit dem Aufstieg zu tun haben wird wahrscheinlich Arminia Bielefeld in dieser Saison. Oder bin ich da jetzt gerade noch zu voreilig.
Nein, ich glaube, den Turnaround werden sie schaffen. Ich glaube auch, dass es wieder in Richtung einstelliger Tabellenplatz gehen wird in den nächsten Wochen. Aber Aufstieg ist, glaube ich, nach dem Saisonstart zu viel.
Ja, auch die Leistung in Darmstadt war für mich jetzt nicht wirklich gut, denn Darmstadt ist verdient früh in Führung gegangen durch Manu und hat auch im weiteren Verlauf der ersten Hälfte waren sie die aktivere Mannschaft und hätten vielleicht auch das zweite nachlegen können. Aber was mich überrascht hat, ist, dass nach der Führung von Darmstadt hatte postwendend Bielefeld eine Riesenchance durch Lasme, wo er eigentlich einen Ausgleich machen muss, der zu dem Zeitpunkt eher überraschend gewesen wäre. Aber wie wir es eben schon angesprochen haben, dann hat Robin Hack in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte per Lucky Punch, ich habe gar nicht mehr damit gerechnet, um ehrlich zu sein, und ja, haben dann noch den Ausgleich gemacht.
Ja, Darmstadt reiht sich halt auch in diese Mannschaften wie Heidenheim, Düsseldorf ein, die ihre Spiele nicht immer so komplett über 90 Minuten bringen können. Also Darmstadt fällt oft auf, dass die nach 70, 75 Minuten einfach irgendwie platt sind. Und das hat man halt jetzt auch wieder gesehen, Bielefeld wurde dann stärker und jetzt hat man eigentlich 2 Punkte verschenkt. Im Endeffekt, denn das Tor war sehr unnötig aus Darmstadter Sicht. Natürlich top gemacht von Robin Hack. Und ja, Bielefeld ist noch ungeschlagen unter Daniel Scherning, auch wenn es natürlich fußballerisch ja, noch keine Augenweide ist, nicht so wie Braden Manu eine Augenweide ist, spielerisch, um das auch nochmal anzusprechen. Aber man hat gegen Heidenheim und Darmstadt 2 Punkte geholt, das ist okay. Gegen Braunschweig einen souveränen Sieg. Ich glaube, das ist mehr, als man Bielefeld irgendwie zugetraut hätte nach den ersten 4 Spielen.
Ja, was man auch festhalten muss, ist, dass Bielefeld ja in Unterzahl gespielt hat zum Ende der Partie, denn der eingewechselte Klos hat sich fast direkt wieder verletzt und Bielefeld konnte dann nicht mehr wechseln, heißt, sie mussten in Unterzahl die letzten paar Minuten spielen, aber haben trotzdem die eigentlich nicht vorhandenen Räume oder die Räume, die eigentlich nicht da sein sollten, genutzt und eiskalt abgeschlossen.
Ja, und besonders eigentlich Darmstadt auch gut nochmal ausgekontert, wenn ich habe nicht ganz verstanden, wieso Darmstadt auf einmal plötzlich so weit vorne stand in der 90. Minute, denn die haben ja wirklich sehr hoch gepresst nochmal. Und so, ja, lässt du dich halt auch mal durch schnelle Spieler von Bielefeld auch mal auskontern. Denn auch Bielefeld ist eine konterstarke Mannschaft und deswegen finde ich auch das Duell gegen Nürnberg nächste Woche, beziehungsweise dieses Wochenende dann sehr interessant.
Zum Abschluss eine eher langweilige Partie wahrscheinlich wieder, wo ich jetzt auch nicht allzu viel festgehalten habe, denn es gab wenig Highlights. FCK gegen Sandhausen, wie gesagt, langweilige erste Halbzeit, wo vielleicht leichte Überlegenheiten bei der Heimmannschaft waren, aber auch in der zweiten Halbzeit kein Steigerungspotenzial und passte eigentlich zu dieser eher langweiligeren Konferenz am Sonntag.
Ja, besonders Regensburg, Kiel und auch Sandhausen, Kaiserslautern sind bei mir tatsächlich in Erinnerung geblieben, weil ich mache mir eigentlich während des Spiels schon immer so ein paar Notizen, was ich dann so im Podcast als Wissen droppen kann. Und genau bei den beiden Spielen war bis gestern mein Feld noch komplett leer. Ich habe mir dazu während des Spiels keine Notizen gemacht, weil es waren beides langweilige Spiele. Und man muss natürlich aber sehen, Sandhausen und Kaiserslautern werden beide über die Saison gesehen gegen den Abstieg spielen, beziehungsweise so spielen, dass sie 40 Punkte holen wollen. Und sie haben jeweils einen Punkt mehr geholt. Da kann man nicht großartig meckern. Man muss auch sehen, Kaiserslautern hat jetzt 12 Punkte geholt als Aufsteiger. Das ist sehr, sehr stark. Ich glaube, man hat einfach Kaiserslautern nach den letzten Wochen einfach ein bisschen mehr zugetraut gegen Sandhausen, glaube ich. Aber im Endeffekt war es ein verdientes Ergebnis.
Ja, also ich glaube, da hätte sich auch keine Mannschaft damit rumgekleckert, hätten sie irgendwie das Spiel gewonnen. Und ich finde aber, 12 Punkte sind für mich auch angemessen für Kaiserslautern, aber ich sehe sie zum Beispiel deutlich stärker als jetzt Kiel, die auch 12 Punkte haben. Also da sind dann auch immer noch so verschiedene Tiers, sage ich mal, in diesen 12 Punkten, wenn das jetzt Sinn ergibt und ich nicht komplett gerade in meinem eigenen Kopf bin.
Nee, also man muss ja auch sehen, dass Kaiserslautern einfach bisher eine extrem effiziente Mannschaft ist, die, ich wiederhole es, nicht wirklich den ansehnlichsten Fußball spielt unter Dirk Schuster, aber sie holen ihre Punkte, sie machen ihre Tore und im Endeffekt sind 12 Punkte dann auch verdient. Und je mehr sie davon jetzt schon sammeln, desto weniger müssen sie später sammeln.
Das stimmt. Aber wie gesagt, ich glaube immer noch, dass diese Heimstärke, die du entwickeln kannst mit den Fans am Betzenberg, ist eigentlich Punkt genug für die Mannschaft kann eigentlich gar nicht absteigen. Also das ist so für mich immer noch im Kopf drin, die Fans pushen die da zu sehr.
Ja, das ist ja auch so ein kleines Beispiel, sieht man dann ja auch in Rostock in kleinerem Rahmen, aber die sind auch deutlich heimstärker. weil sie halt einfach diese Rückendeckung haben und auch in Braunschweig, auch wenn da der Support, nicht nur, weil ich das als Hannoveraner sage, aber einfach in Braunschweig kommt, glaube ich, dieser Support nicht so heftig auf, auch durch diese riesige Tatanbahn. Aber auch da merkt man halt, dass die Mannschaft heim deutlich stärker ist als auswärts.
Ja, aber dann haben wir jetzt, glaube ich, auch genug über den letzten Spieltag gesprochen und können noch mal ein bisschen vorausblicken auf den nächsten Spieltag. Und hast du dort eine Partie, die dir jetzt direkt ins Auge springt? Denn ich glaube, wir haben jetzt aktuell an diesem Spieltag wieder bessere Partien, als es letzte Woche der Fall war.
Natürlich die Partie, die auf die ich mich am meisten freue, beziehungsweise auf die ich am meisten gespannt bin, ist natürlich das Niedersachsen-Derby, Hannover gegen Braunschweig. Ich war das letzte Mal, nicht das letzte Mal, als sie aufeinander getroffen sind, sondern 2016 war ich bei Niedersachsen-Derby. Vor 2 Jahren sind sie auch schon wieder aufeinander getroffen. Da hat Hannover gewonnen damals, da war ich im Ultra-Block und stand im Pyro-Regen. War nicht die angenehmste Erfahrung, aber auch mit Polizeieskorte und sowas zum Staunen. Das war mal interessant zu sehen, alles. Ich habe leider keine Karten mehr gekriegt jetzt für Samstag, beziehungsweise privat auch nicht so ganz Zeit gehabt. Aber sonst ist natürlich Nürnberg-Bielefeld noch eine interessante Partie und auch Karlsruhe-Heidenheim tatsächlich. Denn Karlsruhe hat auch gegen Hamburg bewiesen, dass die derzeit gut drauf sind. Und dann gegen den aktuellen Tabellenführer Heidenheim, gegen aktuellen Tabellendritten Heidenheim, ist das, denke ich, eine sehr interessante Partie. Oder hast du da andere Partien noch im Köcher?
Nee, ich wollte actually auch sagen, Nürnberg-Bielefeld direkt am Freitag, denn wir haben es ja angesprochen, zwei angezählte Trainer, angezählte Trainer bei Bielefeld, ja moin, einen neuen Trainer auf der einen Seite und einen angezählten Trainer auf der anderen Seite, ist eine sehr, sehr interessante Partie und beide Mannschaften müssen, glaube ich, gewinnen, also beiden bringt jetzt ein Unentschieden nicht viel und deswegen hätte ich mir wahrscheinlich gewünscht, dass das wahrscheinlich sogar die 20-30-Partie ist. Auch vor der Saison hätte man ja safe sagen können, dass das ein Topspiel sein wird. Dass es jetzt bei Düsseldorf Hansa Rostock ist, bin ich eher schwierig. Aber auch am Sonntag ist die Partie zwischen Kaiserslautern, Heimstärke, wir haben es eben angesprochen, und dem SV Darmstadt, glaube ich, sehr, sehr interessant. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das Spiel, haue ich jetzt mal eine kleine Prediction raus, torreich und zwar unentschieden endet. Und 2-2, 3-3, kann auch niemand Nein zu sagen.
Ja, Hansa Rostock und Fortuna Düsseldorf irgendwie sehr, sehr oft die Samstagabendpartie bisher schon gehabt. Ich glaube, Düsseldorf schon zweimal, Rostock auch schon zweimal, wohingegen wir da andere Vereine noch nie gesehen haben. Interessante Ansetzungen. Aber ja, ansonsten kann man, glaube ich, in jeder Partie einen Favoriten irgendwie ausmachen. Hamburg ist der Favorit gegen Kiel, Paderborn ist der Favorit gegen Regensburg.
Boah, das würde ich sogar nicht sagen, weil der HSV noch nie in Kiel gewonnen hat, beziehungsweise gegen Kiel in der zweiten Liga.
Ja, aber prinzipiell, wenn Hamburg die Saison wirklich mal aufsteigen will, müssen sie auch in Kiel gewinnen können.
Das stimmt.
Pauli sollte gegen Sandhausen echt der Favorit sein. Darmstadt sollte auch gegen Kaiserslautern an sich der Favorit sein, aber auch eine sehr interessante Partie. Und natürlich auch interessant zu sehen, ob Marc Schneider endlich mal die ersten 3 Punkte nach Hause bringt.
Einzige Mannschaft in dieser Saison noch ohne Sieg. Hätte ich vor der Saison nicht gedacht, dass wir das am 8. Spieltag über die Spielvereinigung Fürth sagen.
Nee, genau. Jetzt, wo Eintracht Braunschweig auch endlich mal den ersten Sieg geholt hat, steht da Greuther Fürth komplett alleine da. An sich eben, dass die beiden Aufsteiger, dass die beiden Absteiger 15. und 16. sind. An der derzeitigen Live-Tabelle, das hätte man, glaube ich, nicht so vermutet, aber ja, der nächste Spieltag hat auf jeden Fall mal wieder sehr viel zu bieten an sich. Obwohl ich halt rein sportlich natürlich es besser gefunden hätte, wäre das Niedersachsen-Derby tatsächlich um 20:30. Ich kann verstehen, aus den ganzen Umständen, Polizei auf Marsch und sowas, dass es nicht so stattfinden darf, aber ja, ich denke, so, dass so eine Partie bei Flutlicht wäre natürlich auch nochmal ein geiles Erlebnis, glaube ich.
Absolut. Aber ich glaube, dann wäre noch mehr Alkohol im Spiel und dann noch mehr Gefahr und das braucht man nicht. Aber wir danken euch dann fürs Zuhören diese Woche. Schaltet auch nächste Woche wieder ein. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.